NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Sie war eigentlich auf dem besten Weg, Tennisprofi zu werden, hat sogar bei den Junior French Open gespielt, aber dann hat sie den Tennisschläger gegen den Taktstock getauscht und ist Dirigentin geworden, die Französin Marie Jacquot. 1990 wurde sie in Paris geboren und gehört heute zu den gefragtesten jungen Dirigentinnen. Gerade ist sie Chefdirigentin des Königlich-Dänischen Theaters in Kopenhagen geworden. Sie ist erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker und zur Saison 2026/27 wird sie Chefdirigentin des WDR-Sinfonieorchesters. In den nächsten Tagen gibt Marie Jacquot Konzerte mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg in der Elbphilharmonie. Hallo Frau Jacquot, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Frau Jacquot, Sie sind so viel unterwegs. Wissen Sie morgens immer, wo Sie gerade aufwachen?
Nicht immer, tatsächlich, ja. stimmt. Wo bin ich jetzt? Ja, nein, ich bin jetzt in Hamburg glücklich angekommen. Wir haben angefangen mit dem Hamburger Philharmoniker unser schönes Programm zu proben und ich bin sehr glücklich, auch der Stadt ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr wohl hier.
Oh, schön, das freut mich zu hören. Haben Sie auch schon so einen kleinen Weihnachtsmarktbummel gemacht oder sowas?
Ja, in der Nähe vom Hotel gibt es so eine Passage mit so kleinen Weihnachtshütte, ja, ganz schön.
Das heißt, wenn Sie unterwegs sind, dann versuchen Sie schon auch ein bisschen ein Gespür für die Städte zu bekommen und wechseln nicht immer nur hin und her zwischen Hotel und Konzertsaal.
Nein, also das Dirigentleben klingt sehr episch, dass wir irgendwie immer woanders sind, aber da wir eigentlich sehr viel arbeiten und am Nachmittag noch andere Stücke arbeiten müssen für andere Projekte und so weiter, haben wir nicht oft die Zeit, die Städte zu genießen. Aber zum Glück bin ich jetzt im Zentrum und jeder Mensch muss einmal essen gehen. Ja, manchmal habe ich Begleitung und dann versuche ich ein bisschen von der Kultur auch der Stadt zu genießen.
Das ist viel, was Sie auf dem Schirm haben müssen natürlich, weil es nicht nur um die Projekte geht, die Sie gerade dirigieren, sondern natürlich auch um die Projekte, die kommen und die dann als nächstes anstehen. Als Dirigentin hat das dann auch zur Folge, dass Sie große, schwere Partituren haben. Schleppen Sie die im Koffer immer mit oder haben Sie alles ganz modern auf dem iPad?
Ich habe beides. Also die große Oper habe ich oft in meinem iPad, aber wenn ich unterwegs bin, kann ich das schnell abrufen. Aber ab dem Moment, wo eine Operproduktion anfängt, dirigiere ich nur noch mit Partitur, weil diese großen Noten in dem iPad sind einfach unübersichtlich. Man muss viel, viel drücken, um überhaupt Seite 100 zu haben. Oder eine Partitur, man schlägt einfach Seite 100 direkt. Ja? Man verliert zu viel Zeit. Und diese zwei Seiten zu haben aufeinander, ist sehr nützlich und wertvoll für einen Dirigent, der immer im Voraus schauen muss. Und es ist tatsächlich so, am Montag musste ich in Frankfurt eine musikalische Probe leiten von einer Oper, eine große Oper, vielleicht können wir darüber später reden. Und die Partitur ist 5 Kilo.
Ach du liebe Güte.
Bisschen weniger als 5 Kilo.
Ja.
Und mein Koffer war ziemlich schwer. Aber dann konnte ich meine Partitur in Frankfurt lassen und diese Woche bin ich in Hamburg.
Also es ist schwierig damit dann zu fliegen mit diesen schweren Koffern. Sie müssen also genau schauen, welche Partituren Sie mitnehmen. Vielleicht wäre das auch ein Weg, die Programme nach dem Gewicht der Partituren auszuwählen.
Genau.
Also die Oper, die Sie gerade angesprochen haben, ist Gercœur von Magnard. Da hören wir nachher noch mal rein auch und werden drüber sprechen. Jetzt wollen wir erstmal ein Musikstück hören, was Sie aufgenommen haben mit den Bremer Philharmonikern und der Pianistin Luisa im Orde, nämlich das Klavierkonzert von Clara Schumann. Und daraus hören wir den ersten Satz. Das Album ist im letzten Jahr erschienen. Ja, so ganz sanft klingt der aus, der erste Satz aus dem Klavierkonzert von Clara Schumann. Luisa Imorde war das, die Bremer Philharmoniker haben gespielt und am Pult stand Marie Jacot, die ist zu Gast heute hier in NDR Kultur à la carte. Übermorgen am Sonntag und am Montag ist Marie Jacot live in Hamburg zu erleben mit dem Philharmonischen Staatsorchester und der Trompeterin Selina Ott. Das wird ein buntes Programm, Frau Jacot, Leonard Bernstein Konditouvertüre und dann von Wynton Marsalis ist das Trompetenkonzert in S und von Amy Beach die Symphonie in E-Moll, die gälische. Und da merkt man schon an diesem Programm, Sie haben auch Lust, Raritäten auf die Bühne zu bringen.
Das stimmt, ja. Also ein reines amerikanisches Programm. Mir ist es immer ein Herzanliegen, Stücke zu präsentieren, die nicht oft zu hören sind. Und bei diesem Amy Beach Symphonie, Gaelic Symphonie, es ist auch ziemlich selten, eine zweite Hälfte eines Programms überhaupt mit einer Frauenkomponistin auszufüllen zu können. Und ich bin sehr glücklich, auf diesem Stück dazu gestoßen zu sein. Amy Beach ist in den Zweiten Weltkrieg gestorben, 1944. Also es gehört diese, sagen wir, Richard Strauss-Generation, der auch in der Zweiten Weltkrieg gestorben ist. Die Musik ist vertraut irgendwie, obwohl wir von der Komponistin wahrscheinlich sehr wenig gehört haben. Es gibt Einflüsse von eben Richard Strauss, Brahms, erinnert sich sehr viel an Mendelssohn, erinnert auch ein bisschen an Beethoven. Und natürlich in Amerika war Dvorak sehr, sehr populär, das heißt auch sehr, sehr viel Dvorak. Das heißt, obwohl wir nicht die Musik kennen, es klingt sehr angenehm für unseren europäischen Ohren.
Ja, Amy Beach war richtig eine Vorreiterin und sie erlebt jetzt in gewisser Weise eine Renaissance, wird auch bei uns im Radio immer mal gespielt, Musik von ihr. Sie war die erste Amerikanerin, die eine Symphonie veröffentlicht hat und das war eben diese gälische Symphonie. Und nicht nur das, sie hat sich ja auch grundsätzlich für die Frauenrechte engagiert, ne? Sie war politisch wirklich da vorne mit dran und hat auch einen Komponistinnenverein gegründet und solche Sachen gemacht. Also schon eindrucksvoll.
Ich weiß, dass sie eine hervorragende Konzertpianistin war und dass sie als Komponistin Autodidakt gewesen ist. Sie hat alles von selber geschafft, ihre Kunst. Sie hat sich sehr an der Orchestrierung Buch von Berlioz orientiert. Man hört das auch in ihrer Musik. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass sie eine zweite Leben bekommen hat nach dem Tod ihres Mannes. Dass sie sich von diesem patriarchales Leben befreien konnte.
Ja, der muss sie wohl doch auch ziemlich ausgebremst haben und hat ihr dann nur bestimmte Auftrittsmöglichkeiten erlaubt und so. Also sie musste da auch kämpfen. Ist das etwas, das Ihnen auch ein Anliegen ist, Komponistinnen aufzuführen, Frauen aufzuführen?
Nicht unbedingt ein Herzanliegen. Ich fordere immer gute Stücke, sei von Männern oder von Frauen. Und wie wir gesagt haben, auch Raritäten, die mehr in Konzertsälen gehören. Vor kurzem habe ich auch ein Stück von der jungen Korngold, die Sinfonietta, 15 Jahre alte jungen Korngold, aufgeführt. Also es hat wirklich nicht mit dem Gender zu tun, sondern wirklich mit der Qualität des Stückes. Und was ich von ihrer Biografie nehme, ist eben, dass sie damals kämpfen musste für ihre Rechte und für was sie geliebt hat. Wir müssen heutzutage weniger kämpfen, weil diese Frauen vor uns gekämpft haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar.
Ist das denn ein Thema, mit dem Sie nach wie vor viel zu tun haben? Denn ich meine, das ist einfach ja so, dass es eigentlich erst in den letzten Jahren mehr und mehr so ist, dass es normal wird, dass Frauen auch am Pult stehen.
Ja, und ich glaube, ich spüre es schon seit 2-3 Jahren, dass es normaler wird.
Aber erst seit 2-3 Jahren?
Ja, erst seit 2-3 Jahren. Davor war es auch immer noch ein Thema und es wurde immer thematisiert. Sie sind eine Frau Dirigentin, wie ist das, Dirigentin zu sein? Haben Sie Probleme mit Männern im Orchester? Wo ich dann am meisten gesagt...
Oder die mit Ihnen.
Oder die mit mir, ja. Aber am meisten, es waren eher ältere Damen, die mit mir Probleme haben und nicht wirklich die Männer. Warum? Weil diese Damen auch, man muss anders verstehen, sie mussten sich diese Plätze raus wirklich kämpfen. Ja? Sie musste für ihre Rechte kämpfen. Und das heißt, sie waren sehr, sehr starke Persönlichkeiten. Und manchmal, wenn sie da vorne sehen, eine junge Frau, die vielleicht nicht so sehr gelitten hat, dann ist es nicht so einfach für diese Person zu sehen, dass diese Person nicht kämpfen musste. Ja, aber andersrum, ich finde es unglaublich, dass diese Damen vor uns gekämpft haben.
Seit 2-3 Jahren sagen sie, wird es normaler. Es braucht natürlich auch einfach die Frauen, die dirigieren können. In den Hochschulen sehen wir jetzt, dass mehr und mehr Frauen kommen, die ans Pult wollen, die Lust haben zu dirigieren, auch in Meisterkursen und so weiter, kann man das beobachten. Es gibt fast so ein bisschen so eine Tendenz, dass man sagen könnte, naja, eigentlich ist das Interesse, Frauen jetzt auch ans Pult zu holen, so stark, dass fast bei all den Orchestern, die es gibt, gar nicht genug Frauen da sind, die schon auf dem Niveau sind, wie wir sie im Moment brauchen. Oder habe ich da eine falsche Beobachtung?
Nein, ich glaube, es stimmt. Aber es ist, glaube ich, nicht etwas, das wir pushen müssen. Dadurch, es viel mehr Frauen zu sehen sind, auch mit Social Medias und YouTube und Fernsehen und so weiter. Fernsehen hatten wir davor schon. Aber die Social Medias und YouTube hat eine Verbreitung, eine Masse an Informationen freigeschaltet für alle Leute von alle Genres. Ja? Und damals, als ich angefangen habe, es gab einfach nur Männer zu sehen, weil es auch sehr, sehr wenig Frauen waren. So, meine ganzen Vorbilder sind quasi nur Männer gewesen. Also Carlos Kleiber, Bernstein, Ozawa, Karajan und so weiter. Seitdem mehrere Frauen Dirigentinnen zu sehen sind, gibt es auch ein Interesse von jungen Musikerinnen da, Dirigentin zu werden, weil viele junge Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, brauchen Vorbilder. Und ich habe keine weiblichen Vorbilder gebraucht, aber es gibt junge Musikerinnen, die diese weiblichen Vorbilder brauchen, um sich identifizieren zu können. Das ist der Grund, warum es jetzt mehr Dirigentinnen gibt oder das Interesse ist größer geworden, weil sie sich identifizieren können.
Ja, eine längst überfällige Entwicklung, aber schön, dass Sie da jetzt auch tatsächlich eine Veränderung beobachten können. Wir wollen jetzt Musik von Amy Beat hören, nämlich in besagte gälische Symphonie hören wir rein in den 4. Satz. Neme Järvi, auch ein Mann natürlich, hier am Pult des Detroit Symphony.
Thank you.
ordentlich opulente Musik, die Amy Beach da geschrieben hat mit ihrer Symphonie in E-Moll der Gälischen. Das war der Schluss des vierten Satzes, nämlich Javi am Pult des Detroit Symphony Orchestra. Und diese Symphonie führt Marie Jacquot in Hamburg auf. Übermorgen am Sonntag um 11 Uhr und dann nochmal am Montag um 20 Uhr in der Elbphilharmonie mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Frau Jacquot, ich habe das eingangs schon gesagt, Sie sind ursprünglich mal in Richtung Tennis gegangen und waren da auch echt erfolgreich, sind eben bis zu den Junior French Open gekommen und dann gab es den Switch zur Musik. Und da habe ich dann vorhin gesagt, na, dann haben Sie den Tennisschläger gegen den Taktstock getauscht. Ganz so ist es nicht, denn da kam noch ein kleines, feines Instrument dazwischen, nämlich die Posaune. Also, das müssen Sie jetzt mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, was soll ich erklären? Ich habe kein Vorurteil gehabt und ich habe einfach die Sachen gemacht, die ich gemacht habe, ohne mich viel zu fragen, darf ich das machen oder darf ich es nicht machen. Meine Eltern haben uns die große Chance gegeben, Sport und Musik zu machen, beiden. Und meine Geschwister haben Tennis und Klavier gespielt. So als Vorbild habe ich auch das Gleiche gemacht. Ich bin die Letzte der Familie.
Wie viele Geschwister haben Sie?
Drei sind wir insgesamt. Und ich war nicht schlecht mit Tennisspielen, weil es eben ein Spiel war. Mhm. Bis zu der Zeitpunkt, wo dieses Spiel in zu großen Competition und Wettbewerb und Druck und Last sich umgewandelt hat. Und ich hatte inzwischen eine Brass-Konzert gehört, das Brass-Orchester von Paris.
Also Blechbläser.
Blechbläser-Konzert gehört. Sie sind nach Chartres gegangen und haben eine kleine Tour, ein kleines Konzert gegeben. Und der Posaunist hat ein Stück als Solist gespielt, Batman, so Filmmusik.
Aha.
Ja. Und ich habe mit dem Finger das Instrument gezeigt und meine Mama gesagt, ich möchte das spielen.
Ah, wie alt waren Sie da?
10 Jahre alt.
10, ja.
Und ich wusste nicht einmal, was für ein Instrument es war. Aber ich wusste, ich möchte kein Klavier mehr spielen. Und so habe ich angefangen, Posaune zu spielen. Und parallel weiterhin Tennis, was meine größere Herzanliege war. Und diese Orchester spielen, Blasorchester und dann Symphonisches Orchester, ist dann größer in mir gewachsen. Diese Interesse, diese Freude, etwas zusammen zu spielen, zusammen zu gestalten und nicht als Einzelkampf jemanden zu schlagen auf dem Tennisplatz. Mhm. Ja. Und genau, es hat sich dann ganz langsam in der Waage anders gestellt, dass ich lieber Posaunistin sein würde als Tennisspielerin. Und ich habe mit Tennis aufgehört und weiter Posaune studiert.
Und genau, das haben Sie dann ja auch richtig studiert, die Posaune. Jetzt ist es auch nicht so der allernormalste Weg von der Posaune vorne ans Pult und zum Dirigieren. Ja. Also ich höre das häufig beispielsweise von Geigern und da kann man sich das irgendwie, ne, wenn man aus dem Konzertmeisterposten heraus beispielsweise dann sagt, okay, jetzt trete ich vors Pult. Oder natürlich auch Leute, die als Solisten eh schon mit Orchestern gearbeitet haben und so. Aber von der Posaune aus ist es, glaube ich, nicht so üblich. Was hat Sie da getriggert?
Also so wenige DirigentInnen gibt es nicht als Posaunistin oder Posaunist oder Schlagzeuger und so weiter, weil wir eigentlich viel Zeit haben zu beobachten, weil wir weniger spielen als andere Musiker. Mhm. Ich hatte immer eine Partitur mit und ich habe immer da angeschaut, was die anderen spielen, weil wir eh sehr, sehr viel Takte zu zählen haben. Und der Dirigent davor war ein toller Mensch und ein toller Musiker. Und ich bin zu ihm gegangen und ich habe gefragt, geben Sie Musikunterricht irgendetwas? Und er hat gesagt, ja, ich habe gerade eine Dirigierklasse geöffnet, vielleicht magst du mitmachen. Und so habe ich mit Dirigieren angefangen. Und ich glaube, meine kleine Tenniskarriere davor hat mich vertraut gemacht mit meinem Körper, mit meinen Bewegungen und das hat natürlich einen großen Einfluss gehabt an meine Körpersprache mit Dirigieren. Das hat mich sehr geholfen.
Also das heißt, Sie haben sich wohlgefühlt in Ihrer Haut und wohlgefühlt, sich in Ihrem Körper zu bewegen und das auch vor anderen Menschen zu zeigen.
Und ich war fasziniert von dieses Handwerk des Dirigieren, von diesen körperlichen Handwerk, Bewegungen und was für einen Impact diese Bewegung auf die Musik und auf die Menschen hat mich immer fasziniert.
Glauben Sie, dass da noch mehr ist? Also dass sozusagen, was weiß ich, Dinge wie Schnelligkeit beispielsweise, auch wie Ausdauer, das sind ja so Punkte, die braucht man auch. Eine sehr große Wachheit braucht man auch beim Tennisspielen. Und natürlich beim Dirigieren. Also gibt es da für Sie weitere Bezugspunkte?
Es gibt sehr, sehr viele Bezugspunkte und davon habe ich mit Miriam Welt einen Podcast gemacht. Es ist leider in die Konkurrenz BR Klassik. Podcast, Musik und Sport, alle Zusammenhänge, Ähnlichkeiten oder unterschiedliche Sachen. Aber es gibt so viele Sachen, die ähnlich zu Sport sind und Sport zu Musik im Gegenteil. Vorbereitung, Ziele setzen, Austausch, Kommunikation, Aktion, Reaktion, mental, sich nicht von jemand ablenken zu lassen, beim Tennis genau das gleiche, oder Fehler akzeptieren, dass wir alle Fehler machen und es muss aber weitergehen und so weiter und so weiter.
Ja, ein wahnsinnig spannendes Feld und interessant, dass Sie das so für sich auch dann ausgelotet haben. Wir wollen jetzt nochmal Musik hören und zwar in die vorhin schon kurz erwähnte Oper hören wir rein, die Sie in Frankfurt im Februar und März dirigieren werden. Gerkör von Alberic Magnat wird super selten aufgeführt und Sie bringen es auf die Bühne in Frankfurt. Wir hören das Interlude Symphonique mit dem Orchestre National du Capitole de Toulouse unter Michel Plasson. Das war das Interlude symphonique aus der Oper Guercœur von Alberic Magnat. Michel Plasson hat das Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigiert. Ja, ein symphonisches Zwischenspiel in einer Oper. Premiere dieser Oper in Frankfurt am 2. Februar. Aufführungen gibt es dann bis zum 8. März. Und dirigieren wird Marie Jacquot, die heute zu Gast ist hier in NDR Kultur à la carte. Das ist wirklich eine selten aufgeführte Oper. In Osnabrück ist sie mal gemacht worden. Und Sie haben jetzt das Glück, sie in Frankfurt zu machen. Was ist denn für Sie das Faszinierende an dieser Oper?
Also, wenn ich diese Oper beschreiben könnte, würde ich sagen, es ist das Baby von Mélisande und Parsifal zusammen.
Okay.
Also Pelléas und Mélisande von Debussy. Warum? Weil die sängerischen Linien rezitativisch geschrieben sind. Es gibt keine Melismen. Mhm. Das heißt, eine Syllabe, ein Ton. Mhm. Das heißt, je t'aime und nicht je t'aime.
Ja, das war einleuchtend.
Genau. Und Parsifal, mehrere Gründe. Es gibt sehr viel von dieser Interlude-Symphonik. Sehr orchestrale, große, sagen wir, deutsch inspirierte Musik. Es gibt extrem viel Chor, ein Riesenchor, der sowohl auf der Bühne und auch sehr anspruchsvollen Momenten Backstage, so hinter der Bühne hat. Und es gibt trotzdem diese impressionistische Harmonien, die an Duparc oder an Fauré oder eben an Debussy erinnern. Trotzdem angemischt mit dieser wagnerischen Welt. Die Oper ist nicht gut und es kommt so ein Gesamtbild von einer spannenden Mischung von französischer Musik und deutscher Musik. Und Alberic Magnat war ein fervent Défenseur von Wagner.
Und das Ganze ist entstanden um 1900, da hat er diese Oper geschrieben. Das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem Jenseits zurückkommt und dann eben in eine Welt kommt, die sich total verändert hat. Also auch der Stoff ist wirklich schon sehr attraktiv, kann man sagen.
Der Stoff ist eigentlich sehr, sehr aktuell.
Inwiefern? Was würden Sie sagen?
Inwiefern? Der Guercœur war ein guter Herrscher. Er hat für die Demokratie sehr gekämpft und wurde von seinem Volk geliebt. Nun, er ist leider zu früh gestorben und nach 2 Jahren im Paradies ist es ihm langweilig und er möchte zurück auf die Erde kommen. Leider auf die Erde, seine Frau liebt ihn nicht mehr und er sagt, okay, es ist in Ordnung, mein Volk liebt mich weiterhin. Aber nein, der Volk lässt sich von einem Diktator mitgenommen und sie wollen nicht mehr demokratisch geführt werden, sondern diktatorisch geführt werden und werden dann Guercœur töten und damit ist der Schluss wieder, Guercœur kommt wieder im Paradies. Mehr gibt es nicht zu erzählen.
Ja. Das Ganze dann kann man sich anschauen in Frankfurt. Die Oper an sich, dass sie das so angezogen hat. Das hat mit einem Stück zu tun, wo Sie gesagt haben, das brauchen wir auf jeden Fall in dieser Sendung. Und zwar Wozzeck von Alban Berg ist wirklich ein Klassiker der Moderne. Was war da so ein Initialmoment, dass Sie das unbedingt für diese Sendung haben wollten?
Also ich dachte, ein Schlusspunkt meiner Jugend wäre interessant für ein paar junge Zuhörer mitzubekommen. Ich habe sehr jung eigentlich 2 Genres ziemlich gehasst, nämlich Oper und neue Musik. Und für mich, Berg und Schönberg damals, hat die neue Musikgenre gehört.
Und in beidem sind Sie inzwischen total zu Hause.
Genau, aber ich musste es mich lang erarbeiten sozusagen. Und als Gehörbildungsklasse hatten wir eine Professorin, die uns mal gesagt hat, wir gehen in 2 Wochen zu Wozzeck in der Oper. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht, weil ich mag keine Oper und ich mag keine neue Musik. Und dann hat sie gesagt, wenn du nicht gehst, dann kriegst du auch keine Prüfungsnote. So, ich musste dann gehen. Und dann sagte sie mir, du wirst sehen, in ein paar Jahren, 10 Jahren weiterhin, du wirst diese Oper lieben und es wird eine der Lieblingsoper werden. Und es ist tatsächlich so geworden, dass ich meine erste Stelle als Kapellmeisterin in der Oper in Würzburg bekommen habe und dass ich eigentlich meine Karriere dank die neue Musik gestartet habe, indem ich Kirill Petrenko in München Staatsoper bei einer Uraufführung assistiert hatte. So, wenn ich nicht offen gewesen wäre für andere Sachen, die eigentlich in erster Stelle nicht gemocht habe, zu machen, dann wäre ich heute nicht da und ich wäre überhaupt nicht Dirigentin geworden.
Also wirklich ein Appell, offen zu sein.
Genau so ist es.
Wir hören jetzt Angela Denoke als Marie und Jan Blinkhoff als Tambourmajor mit Geh einmal vor dich hin aus Wozzeck von Alban Berg. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg wird dirigiert von Ingo Metzmacher. Angela Denoke und Jan Blinkhoff im Wozzeck von Alban Berg. Ingo Metzmacher hat das Philharmonische Staatsorchester Hamburg dirigiert. Das Orchester also, was auch Marie Jacquot jetzt in den nächsten Tagen hier in der Elbphilharmonie dirigieren wird. Es laufen gerade noch die Proben. Frau Jacquot, wie ist das, wenn Sie vor ein neues Orchester treten? Und Sie haben ja doch viele Debüts noch bei Orchestern, weil einfach immer mehr Anfragen international auch auf Sie zukommen von Top-Orchestern weltweit. Was braucht es von Ihnen auch, damit es sofort so abheben kann?
Es gibt keine Magic Potion oder keine Rezept dafür.
Also Sie können nicht den Taktstock mal eben so als Zauberstab verwenden?
Nein, leider nicht Harry Potter-mäßig. Aber das ist auch das Schöne, weil wir mit Menschen zu tun haben. Und manchmal mache ich den Vergleich, es ist so wie ein Mensch zum ersten Mal auf der Straße begegnen. Manchmal, es funkt sofort, hervorragend und manchmal denkt man, ja, man braucht nur 2-3 Cafés und dann manchmal sofort spürt man, vielleicht wird es doch nicht. Mit einem Orchester, es ist auch ein bisschen ähnlich. Es kann mit dem gleichen Programm fantastisch gehen mit einem Orchester und eine Woche später mit dem anderen Orchester geht es dann nicht so fantastisch. Also es hat, sagen wir, mit etwas, was Sie bestimmt schon gehört haben, sehr mit Chemie zu tun, diese menschliche Chemie, ja, wie wir funken miteinander. Ich kann nur von meiner Erfahrung reden. Ich versuche nicht, jemand anders zu sein. Ich kämpfe für die Musik und nicht für mich selbst. Geht bei mir immer die Musik im Vordergrund und der Arbeit im Vordergrund und die Menschen, mit wem ich arbeite, nämlich das Orchester. Weil wir DirigentenInnen können unseren Taktstock heben, aber wir produzieren eigentlich keinen Klang. Wir produzieren eine Illusion dafür, dass wir Klang produzieren. Und diese Illusion kommt bei dem Orchester an, die tatsächlich dann einen Klang erzogen in Rücksprache von unserer Körpersprache. Mhm. Ja? Also wir helfen einen Klang produzieren, aber nicht, wir produzieren keinen Klang selber. Das heißt, wir sind abhängig von diesen Menschen. Das heißt, ich bin da, diese Orchestermusiker und Musikerinnen zu unterstützen, dass sie das Beste geben können.
Gleichzeitig ist es ja auch so, dass sie etwas aufgreifen von dem, was das Orchester anbietet. Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass Sie mit Ihrer Visionskraft vorne stehen und das dem Orchester anbieten, sondern da kommt auch was zurück. Und ich höre auch immer mal wieder, dass das mit das Schwierigste am Dirigentenberuf ist. Dieses Vertrauen zu entwickeln in die Musikerinnen und Musiker, dass man da auch etwas loslassen kann. Und wie geht Ihnen das damit? Ist das tatsächlich für Sie auch etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, was ich lernen musste?
Ja, auf jeden Fall. Das muss man lernen, weil wenn man frisch von dem Studium rauskommt, man möchte seine Interpretation durchsetzen. Ich glaube, meine 6 Jahre Kapellmeisterin-Erfahrung haben mich sehr, sehr geholfen, diesen Vertrauen zu entwickeln. In der Oper, bei Nachtdirigate oder verschiedene Vorstellungen, anderes Orchester quasi mit verschiedenen Besetzungen, weil es diese Rotation immer gibt im Opernorchester. Man muss sehr offen bleiben für andere Musiker, die etwas anders anbieten, als was wir gedacht hätten. Und das finde ich spannend, weil es hat mit Menschen zu tun. Es hat mit Kommunikation und ich wäre traurig, wenn ich jeden Tag Pasta Carbonara mit den gleichen Zutaten essen würde. Ja? Also natürlich, es sind die gleichen Zutaten, aber vielleicht kommen die Zutaten aus einer anderen Region oder vielleicht macht man heute Pasta Carbonara doch mit Sahne oder vielleicht ohne Sahne. Also das Dirigieren ist für mich das Gleiche. Spannend ist das. Es gibt Orchester, die sehr viel anbieten und Orchester, die auch sehr wenig anbieten. Und mit dem Orchester, die wenig anbieten, muss man selbst dann mehr geben. Und mit dem Orchester, die viel anbieten, man braucht nur ein bisschen Faden ziehen und ein bisschen lenken. Es ist zwei andere Welten und beiden Welten sind sehr interessant und spannend. Es hat auch sehr viel mit Kultur zu tun, mit französischem Orchester, deutschem Orchester, asiatische, amerikanische Orchester. Es sind große Einflüsse, auch die Instrumente, diese Faktur von Instrumenten, wo sie kommen, wie sie gemacht, welcher Klang. Der Sprache, es ist französische Leichtigkeit oder deutsche Betonungen und so weiter.
Und Sie arbeiten aber sehr viel auch mit deutschen Orchestern als Französin. Also da scheint Sie auch was anzuziehen.
Ja, ich war immer als Posaunistin sehr angezogen zu deutscher Musik. Ich glaube, Bruckner, Mahler, Wagner waren große musikalische Vorbilder für mich als Posaunistin. Und ich bin irgendwie mit diesem Klang aufgewachsen und wenig mit französischer Leichtigkeit.
Da passt ja dann auch, was Sie uns noch mitgebracht haben, nämlich Musik von Richard Strauss, die auch nicht fehlen sollte. In dieser Sendung. Nein. Einer Ihrer Lieblingskomponisten?
Wahrscheinlich mein Lieblingskomponist. Von dieser brillanten Orchestrierung, diese viele Feuerwerk, aber trotzdem diese Tiefe und diese Melodien, die bereichern und tiefgehend sind und durch uns unseren ganzen Leben begleiten. Strauss ist ein Buch, das ich einfach jeden Tag lesen könnte.
Und wir hören den September aus den 4 letzten Liedern. Elisabeth Schwarzkopf.
Thank you.
Der September aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Elisabeth Schwarzkopf haben wir da gehört mit dem Radiosymphonieorchester Berlin. Unter George Sell, ein Wunsch von Marie Jacot, der Dirigentin, mit der ich im Gespräch bin hier in NDR Kultur à la carte. Frau Jacot, Ihr Terminkalender wird immer voller und das ja auch Jahre im Voraus, denn so planen die großen Orchester, das geht gar nicht anders. Ist das etwas, was Sie manchmal auch so ein bisschen merkwürdig finden, dass Sie sich dann ja doch sehr weit im Voraus festlegen müssen auch?
Man muss damit klarkommen und es gehört der Beruf dazu, im Voraus zu denken, auch im Voraus Projekte zu denken und Programm nachzudenken. Aber ich lebe sehr in die Gegenwart und nicht in Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft. Insofern, ich bin nicht überwältigt von meinem Kalender, der schon eben 3 Jahre im Voraus voll ist, weil ich nehme jedes Projekt sehr, sehr ernst und sehr wichtig, wann ich es machen muss. Es kann sein, dass ich doch krank werde und warum muss man sich dann schon Gedanken darüber machen? Also wie gesagt, ich bin ein Mensch der Gegenwart.
Frau Jacot, das war wunderbar, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, es war eine große Freude.
Und das war NDR Kultur à la carte mit der Dirigentin Marie Jacot. Nochmal der Hinweis, sie gibt in den nächsten Tagen Konzerte mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, nämlich übermorgen am Sonntag um 11 Uhr und am Montag um 20 Uhr in der Elbphilharmonie. Schön, dass auch Sie heute dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.